Photovoltaik ist heute schon die günstigste Form der Stromerzeugung. Aber was, wenn wir eigentlich sogar noch ganz am Anfang stehen? Ja, was, wenn Solarzellen in Zukunft nicht nur auf Dächern liegen, sondern auch auf Fassaden, Autos, Lärmschutzwänden, Fenstern, Textilien oder sogar als eine Art Solarlack einfach so aufgesprüht werden können? Klingt ganz schön gut, ja? Und darüber sprechen wir heute, und zwar mit Professor Michael Saliba, einem der weltweit führenden Forscher für Perovskit-Solarzellen, und zwar darüber, warum die nächste Solarrevolution vielleicht gerade erst beginnt. Ja, das wird richtig spannend heute, und ich freue mich natürlich zum einen, dass ich ihn duzen darf. Hi Michael, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Robin, danke, dass ich da sein darf.
Und trotz, dass er angeschlagen und krank ist, da seht ihr mal, voller Einsatz ist auch mein liebster Podcast-Kollege Felix mit dabei. Hi Felix, schön, dass du da bist. Robin, und bevor es jetzt richtig losgeht, sagen wir mal ein großes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor. Die Folge heute wird präsentiert von Fissmann, die schon 1917 als Heiztechnikhersteller gegründet worden sind. Und ganz ehrlich, jeder hat die Firma, die Marke und Produkte von denen schon mal irgendwo gesehen. Sie sind heute ein weltweit führender Anbieter für Heizung, Energie und Klimatechnik. Es gibt alles aus einer Hand, Wärme und Strom, von der Einzellösung übers perfekt abgestimmte Gesamtsystem. Und alles greift ineinander in einer zentralen App. Das finde ich genial. Die Wärmepumpe Vitocal 250A ist schon zweimaliger Testsieger bei der Stiftung Warentest, und ich bin großer Stiftung Warentest-Fan, ja, mit Top-Effizienzwerten bis A++++. Also sie hat eine der niedrigsten Stromverbräuche im Testfeld. Was bedeutet das? Naja, effizient heizen und gleichzeitig die Energiekosten senken. Sie ist ideal geeignet für Bestandsgebäude. Bestehende Heizkörper können zum Teil weiter genutzt werden, und sie hat einen Topwert von 1,0 bei der Handhabung. Ich habe natürlich in den Test reingeschaut, und wer so Angst hat, oh, das ist alles so modern mit App und schwierig zu bedienen, überhaupt nicht. Super einfach, einfacher geht's gar nicht mehr. Das ganze Energiemanagement ist integriert, und sie hat die Super Silent Technologie. Sie ist also wirklich flüsterleise, gehört zu den leisesten Wärmepumpen am Markt. Wer da so Angst hat, muss sich jetzt unbedingt mal informieren und hat hier vielleicht genau das Richtige für sich gefunden. Schaut sie euch doch mal genauer an. Der Link ist im Beschreibung Text und auch in den Shownotes. Wir haben zum Beispiel auf der Website auch so ein cooles Tool, wo man sich mal ein Gefühl dafür bekommen kann, wie laut oder besser gesagt, wie leise sie wirklich ist. Vielen Dank, Fissmann, für die Unterstützung heute.
Ja, ich freue mich sehr, dass er hier ist. Ich habe einige Beiträge von ihm schon gesehen und gelesen, und auch immer mal wieder, wenn was veröffentlicht wird, freue ich mich über diese Entwicklung in der Photovoltaikindustrie. Und einfach mal ganz am Anfang, um vielleicht mal die Leute abzuholen, weil das können sich ganz, ganz viele Menschen gar nicht vorstellen, wie viel Energie eigentlich von der Sonne kommt, die wir mit der Photovoltaik nutzen können. Da sagt man immer, nee, das geht alles nicht. In Deutschland ist die Sonne nicht genug, auf der ganzen Welt ja sowieso nicht, aber vielleicht so in der Sahara. Lieber Michael, da musst du, wenn du solche Vorurteile hörst, da musst du wahrscheinlich öfter mal schmunzeln, weil das natürlich Unsinn ist. Auch vielleicht dieses Stichwort, das ist alles viel zu teuer und rentiert sich nie, hören wir immer in den Kommentaren. Was kannst du diesen Leuten sagen über das Potenzial, was wir vielleicht auch noch gar nicht ausgeschöpft haben?
Also eine Stunde Sonnenlicht reicht, wie wir sie auf der Erde empfangen, um den Planeten mit einem Jahr Energie zu versorgen. Eine Stunde reicht also für ein gesamtes Jahr. Da ist also relativ viel zu holen. Natürlich ist viel von unserer Oberfläche mit Ozeanen und so weiter bedeckt, aber die Sonne hat schon einiges anzubieten, und wir zapfen wirklich nur einen sehr kleinen Anteil davon an.
Wahnsinn. Wow. Also eigentlich die größte Energiequelle, und wir nutzen sie viel zu wenig. Eine Stunde fürs ganze Jahr. Also ja, das sollte dann ausreichen.
Ja. Also gut, global empfangen. Man muss natürlich noch einiges tun, und dazu forschen wir ja auch. Aber die Sonne ist schon seit jeher nicht umsonst sehr genau beobachtet durch die Menschheit.
Aus der Sonne kommt ja im Grunde alles, auch die Windenergie ist durch die Sonne bedingt. Du hast im Vorgespräch, oder du hast das immer mal wieder, sagst du das, und wir hatten ja den Holger Neuhaus auch schon mal hier auf dem Kanal, dass die Photovoltaik an sich noch relativ am Anfang steht, wenn man jetzt mal so das Potenzial anschaut. Du hast die Forschung der Perovskit-Solarzellen in deinen Fokus gerückt. Was kannst du vielleicht den Leuten mal kurz erzählen, wie so eine Solarzelle eigentlich funktioniert oder bisher funktioniert hat, und was dann im Grunde dann noch passiert mit solchen Perovskit-Solarzellen?
Genau, also zunächst eine Solarzelle nimmt sich ja das Licht der Sonne und wandelt dieses in Strom um, ganz grob gesprochen. Und das ist das, was wir ja auch inzwischen auf vielen Dächern sehen. Diese konventionellen, so nenne ich es einmal, siliziumbasierten Solarzellen, welche ja dann eben diese Photonen nehmen. Und wir wissen ja ganz genau, dass die Sonne sehr viel Energie enthält, falls mal jemand einen Sonnenbrand hatte. Also eincremen ist jetzt wieder wichtig. Also da ist relativ viel geboten durch das Sonnenlicht. Und die konventionellen Zellen, die wir derzeit verwenden, also Silizium, aus denen ja auch unsere Computerchips gemacht werden, die funktionieren hervorragend. Das hat sich jetzt seit den 70ern und 80ern so entwickelt. Ganz ursprünglich natürlich hatten wir wenig Bedarf daran und das war eher ein Liebhaberprojekt, weil wir damals noch nicht so sehr über diese regenerativen Energieformen nachgedacht haben. Aber inzwischen hat sich das doch zu einer beträchtlichen Energiequelle gemausert. Und Silizium in seiner Entwicklung stößt inzwischen an seine Grenzen, weil man aus einer einzigen Materialgruppe nicht mehr als etwa ein Drittel des Sonnenlichts in Elektrizität umwandeln kann. Das ist eine harte thermodynamische, physikalische Grenze, die man nicht ohne weiteres überschreiten kann. Warum ist das so? Weil das Sonnenspektrum, wie wir ja wissen, aus allen Farben besteht. Ja, der Regenbogen, der berühmte. Und jede Farbe im Regenbogen kann nur durch ein Material optimal umgesetzt werden in Elektrizität. Das bedeutet, Silizium, dank der großen Entwicklung in der Forschung und in der Industrie, ist inzwischen an seinem natürlichen, technischen und auch theoretischen Limit angekommen. Und wie kann man jetzt mehr aus dem Sonnenlicht rausholen? Und die Antwort darauf lautet, man kann auf Silizium weitere Materialien draufstapeln. Ja, das heißt, man hat eine Siliziumschicht und kann weitere Schichten auf das Silizium oben drauflegen. Ja, wie soll das aussehen? Dann ist ja das Silizium verdeckt, könnte man sich fragen. Aber es ist so, dass eben durch diese Schicht über dem Silizium der blaue Anteil, ja, Sonnenbrand, UV-Strahlen, durch dieses neue Material hindurchgeht und der Rest, die roten Anteile, mit denen Silizium sehr, sehr gut umgehen kann, durchgehen durch dieses Material, das auf Silizium draufgestapelt wird, drauf abgeschieden wird. Und das heißt, für die roten Bereiche im Sonnenspektrum ist das Silizium verantwortlich und für weitere Anteile, nämlich den blauen Anteil, ist das Material über dem Silizium verantwortlich. Und dieses neue Material ist es, an dem ich forsche, das sind die Perovskite. Die legt man haarfein, sogar noch feiner als ein menschliches Haar, oben auf das Silizium auf. Das Sonnenlicht geht hindurch, hat alle Farben. Der blaue Anteil wird durch diese Perovskite hervorragend in Elektrizität umgewandelt und der verbliebene rote Anteil geht hindurch durch das Silizium. Es ist also transparent für die Rotanteile. Geht in die Siliziumzelle hinein und dort wird das Silizium, welches ja sehr gut ausentwickelt wurde, damit um und setzt es in Elektrizität um. Das heißt, man hat plötzlich oben und unten ein Material, welches jeweils angepasst ist auf den Farbbereich und kriegt dann viel mehr aus den Zellen heraus. Und ich hatte ja gesagt, ein Drittel ist das theoretische Maximum, das umgesetzt werden kann durch Silizium. Und plötzlich kann man dieses theoretische Maximum, diese Obergrenze von einem Drittel auf 45% oder sagen wir mal, ein halb erhöhen. Und das ist
Wow.
natürlich sehr, sehr wichtig, weil das dann sprunghaft ist. Also es geht nicht mehr um diese kleinen inkrementellen Verbesserungen, sondern es geht um eine sprunghafte Verbesserung. Das heißt, man kann aus der gleichen Fläche einfach viel mehr Elektrizität rausholen. Und daran forschen wir in Zusammenarbeit mit den Siliziummaterialien. Man kann aber auch aus diesen Perovskitmaterialien mehr Sachen machen. Silizium selber zum Beispiel ist ja ein gutes Solarzellenmaterial, aber viele würden es viel eher als Computerchip kennen. Oder als Detektor. Und entsprechend kann man aus Halbleitern, dazu gehören die Siliziummaterialien ja auch, viele verschiedene Dinge machen, die mit Licht irgendwas aus Elektronen umwandeln. Ja, aus Licht kann man zum Beispiel Elektronen machen oder Strom. Man kann aber auch aus Strom Licht machen. Ja, so eine Leuchtdiode funktioniert auch auf diese Weise. Und entsprechend kann man aus diesen Perovskit-Halbleitern beispielhaft eben Solarzellen machen, aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel Leuchtdioden oder Detektoren, die dann beispielsweise in der Medizintechnik zur Anwendung kommen. Und das ist ein interessantes Forschungsgebiet, an dem wir gerade sehr, sehr stark dran sind. Was kann man alles Schönes aus diesen Perovskiten machen? Aber wie kann man insbesondere Silizium verbessern? Oder langfristig kann man gar eigenständige Entwicklungen rein auf Perovskitbasis machen, sodass man Perovskite auf Perovskiten stapelt. Es gibt nämlich auch rot angepasste Perovskite. Das heißt, man hat plötzlich zwei oder drei Schichten. Dann sagen alle, ja, das klingt ja völlig abgespaced. Und genau das ist auch die Antwort. Das ist auch abgespaced. Die Weltraum-Solarzellen bestehen bereits aus zwei oder drei Schichten. Dort werden Spezialmaterialien genommen, die nicht auf Siliziumbasis sind. Und da, die werden aufeinander abgeschieden. Und die werden im Weltall verwendet, zum Beispiel für Deep Space Missions.
Also da, wo Geld keine Rolle spielt, wo man einfach den maximalen Ertrag rausholen will aus dem Licht der Sonne.
Ganz genau, wo es keine andere Energieform gibt, außer eben die Lichtstrahlen der Sonne. Dort, wo Geld keine Rolle spielt, benutzt man diese Spezialsolarzellen, die aber praktisch viele Größenordnungen mehr, 100.000 Mal mehr kosten als die Siliziumzellen auf der Erde.
Ja, aber die Siliziumzelle war ja auch mal Weltraumtechnik.
Ganz genau, in den 1950ern im Weltraumrennen gegen die Sowjetunion damals noch. Aber so sieht man, dass solche Entwicklungen sich gegenseitig auch befruchten können. Diese Vielfach-Solarzellen, diese mehrfachen Schichten, die aufeinander gestapelt werden, können dann plötzlich vom Weltall wieder terrestrisch zur Anwendung kommen. Und tatsächlich, wir schauen uns auch Perovskit-Solarzellen im Weltall relativ intensiv derzeit an, weil auch im Weltall inzwischen viel mehr Verkehr stattfindet als früher, so wie auf den Autobahnen auch. Das ist also auch wahr fürs Weltall.
Das heißt, als Konsequenz sozusagen nachher, um es jetzt mal so ein bisschen einfach runterzubrechen, statt irgendwie 30 oder was sagst du, ein Drittel, 33% Wirkungsgrad, hole ich dann vielleicht 50% raus, jetzt mal ganz Pi mal Daumen gesprochen, 50% mehr als bisher. Ja, vielleicht so wären möglich, so ganz grob vielleicht, wenn ich jetzt mal so Pi mal Daumen rechne. Das heißt, um jetzt ganz plump zu sagen, auf die gleiche Fläche Solar, wo ich heute vielleicht ein 500 Watt Peak Solarmodul habe, kriege ich dann vielleicht ein 750 Watt Peak Solarmodul auf die gleiche Fläche. Sprich, alle Flächen produzieren viel mehr Strom am Ende. Ne? Ist das so ganz grob runtergebrochen?
Ganz grob runtergebrochen. Das ist der Anspruch. 50% wäre sehr ambitioniert. Das sind ja immer theoretische Oberwirkung gerade, aber nichtsdestoweniger ist das unser Anspruch, sodass eben aus 500 Watt plötzlich 750 Watt Peak werden. Und das bedeutet, aus der gleichen Dachfläche, die ja in aller Regel streng begrenzt ist, kann man mehr herausholen. Das bedeutet, dass wir langfristig auch diesen Flächendruck einfach rausnehmen. Aus den vorhandenen Flächen mehr rauszuholen, bedeutet, dass wir entsprechend weniger bebauen müssen. Und das ist natürlich eine gute Situation, weil ja viel der Fläche, die wir haben, versiegelt ist. Also das bedeutet, wir haben da Straßen, wir haben Häuserdächer und so weiter. Und diese Dächer sind oftmals ungenutzt. Und das wäre natürlich eine Herzensangelegenheit für viele, mehr aus diesen Flächen herauszuholen. Und das schafft man mit der derzeitigen Technologie einfach nicht.
Weil das ist ja nämlich, was auch viele da draußen, glaube ich, die skeptisch sind, nicht so auf dem Schirm haben, weil ich immer höre, oh, da wird alles immer noch weiter zugepflastert mit Windrädern, wird noch mehr zugepflastert mit Solarmodulen, und das muss man ja auch ganz klar sagen, also da reden wir dann zum Beispiel beim Repowering, was ja schon seit langer Zeit stattfindet, immer davon, dass praktisch die gleiche Fläche, ihr kennt ja eine Fahrt an der Autobahn, fahre ich ganz viel lang gerade, da sehe ich immer das ist ganz krass, wie die aufgeploppt sind, die ganzen Solarfelder an den Autobahnen. So, das heißt aber, dann repowert man, das heißt irgendwann, wenn ihr dann, da müssen wir noch drüber reden, wann das dann kommt, wenn dann diese neuen Solarzellen kommen, könnte man im Prinzip die gleiche Aufstellung alles benutzen, schraubt, jetzt sage ich mal ganz grob, die alten Solarmodule ab, macht die neuen dran, und schon hat das ganze riesen Solarfeld plötzlich 50% mehr Power, und man muss eben nicht immer noch mehr Fläche sozusagen damit zupflastern, weil das ist wichtig, glaube ich, für alle Skeptiker oder alle, die sagen, naja, wie hoch skalierbar ist das denn? Aber muss man eben auf dem Schirm haben, genauso bei den Windrädern, da wird dann sozusagen der gleiche Standort genommen und ein fetteres, größeres Windrad hingemacht, und es produziert gleich ein Vielfaches davon. Ja? So,
genau,
sorry, Felix.
Also diese erstmalige Erschließung ist sozusagen ein Brückenkopf für später, und das ist für Deutschland ganz besonders relevant, weil wir extrem früh mit den Solarzellen angefangen haben. Der Solarboom weltweit wurde ja ausgelöst durch die Nachfrage aus Deutschland in den 2000ern, als das eben praktisch das Regierungsprogramm war durch das Erneuerbare Energiengesetz. Und das hat natürlich zu diesem Solarboom weltweit geführt, weil hier viele Milliarden hineingeflossen sind von einer der weltgrößten Wirtschaften auf der Welt. Und das bedeutet, entsprechend haben wir viele ältere Anlagen mit niedrigeren Wirkungsgraden, die jetzt erneuert werden müssen. Und oftmals lassen sich gewisse Elemente daraus neu verwenden, was in diesem Repowering-Robin, was du ja schon genannt hast, schon zu einer gewissen Kostenersparnis führt. Das heißt, wir sind hier praktisch nicht ganz unbeleckt in Deutschland, und das ist, glaube ich, auch wichtig. Solarzellen sind auch in aller Regel ansteckend, ja. Also wenn es der Nachbar hat, möchte man es selber aufhaben.
Der Nachahmeffekt ist groß, ja.
Ja. Ich muss ja auch, ich bin ja mal für Zahlen, Daten, Fakten zuständig, um die Sache mal in Relation zu sehen. Du hast gerade gesagt, da gibt es ja riesige Flächen oder Flächenverbräuche. Ich habe mir mal die Bundesstadt, also die, den Flächenverbrauch in Deutschland vom Statistischen Bundesamt angeschaut. Wir haben deutlich mehr Weihnachtsbaumflächen als im Moment Photovoltaikflächen. Also und auch Golfplätze sind deutlich
jetzt
mehr
will
als
er uns
das, was
noch
wir
Weihnachten wegnehmen.
Genau, als Photovoltaikflächen, also Golfplätze und Weihnachtsbäume sind deutlich größer als das, was wir sozusagen bis 2030 ausbauen müssten, um auf die Ziele für die Photovoltaik zu kommen. Nee, und ich sage das nur so, der Tagebau in Deutschland ist ein Vielfaches der Fläche wie das, was wir sozusagen bräuchten. Und die versiegelte Fläche, also die Dachflächen und Industrieflächen sind so unfassbar groß, also damit können wir die komplette Energiewende eigentlich schon schaffen. Man bräuchte dann kaum noch solche Freiflächensachen installieren, wenn man nur die versiegelte Fläche, sage ich mal, nutzen würde mit solchen hocheffizienten Solarzellen. Oder aber auch, man macht solche Agri-PV-Geschichten, wo man die Fläche einfach nicht versiegelt. Mhm. Aber man kann theoretisch eigentlich schon mit der versiegelten Fläche sehr weit kommen, wenn man wenn man jetzt nochmal da so hochkommt. Und gerne nochmal jetzt Abo dalassen, weil die Folge mit zum EEG haben wir mit Hans-Josef Fell schon eine gedreht. Der hört euch gerne mal an. Ein unglaublich spannender Gast gewesen und der war auch schon zweimal da und hat zu Frau Reicher auch nochmal seine Meinung kundgetan. Das war auch eine sehr coole Folge.
Und genau, Leute, der Felix will euch nicht euren Golfplatz wegnehmen, sondern er wollte es nur in Relation setzen, damit man es versteht. Ne? Nur, dass man das richtig einordnet nochmal.
Genau, also weil ich habe nämlich mal eine Studie gesehen für die Stadt Osnabrück. Da stand damals noch drin, 40% der Dachflächen würden ausreichen, um die komplette Stadt bilanziell mit Strom zu versorgen. Also mit 40% der Dachflächen könnte man sozusagen mehr Strom produzieren, als die ganze Stadt verbraucht. Das ist
ohne Perovskit.
Ohne Perovskit. Das ist heute schon so und mittlerweile sind die Module so gut geworden, du kannst sie mittlerweile auch auf die Nordseite legen und die machen noch 60% Strom von dem, was sie auf der Südseite bringen würden. Das heißt, eigentlich kannst du
auch auf der Nordseite eines Berges wachsen Pflanzen. Also es ist nicht so, dass im Norden
ist. Sehr gut.
So, genau. Also das du hast das vorhin mal so ganz kurz angestoßen oder so gesagt, naja, 50% ist schon ambitioniert und das dauert wahrscheinlich lange. Der Holger Neuers hat mal gesagt, also das geht bis, also theoretisch bis 60-70%, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, als er das gesagt hat, weil wir sind ja heute bei ungefähr 22-25% bei einem hocheffizienten Solarmodul und die Frage ist dann, lieber Michael, woher kommt denn das, wenn es dann soweit ist oder gibt es da schon Leute, die sowas bauen, weil wir müssen über die anderen Themen ja auch noch sprechen, nicht nur die Solarmodule, weil du hast gesagt, es kann auch in Textilien, es kann in Flächen, in Folien reinkommen. Das ist natürlich dann nochmal ein mega, mega Thema.
Genau, also diese hohen Effizienzen lassen sich natürlich noch weiter steigern, indem man noch mehr Materialien aufeinander stapelt. Aber natürlich muss man eben schauen, was noch in dieser ganzen Optimierung zwischen also Komplexität oder anders ausgedrückt Kosten und dem, was man an Wirkungsgraden eben erhält, erreichen möchte. Und das ist wie so oft, von 0 auf 1 zu gehen, ist natürlich eine sehr große Steigerung. Das bedeutet gar keine Solarzellen und dann Solarzellen zu haben, ist natürlich eine große Steigerung. Dann von 1 auf 2 zu gehen, ist eine Verdopplung. Aber von 2 auf 3 zu gehen, ist dann praktisch kein so ein großer Schritt mehr. Und man kann das halt an vielen Gesetzmäßigkeiten im Leben erkennen. Jeder, der ein IKEA-Regal jemals aufgebaut hat, weiß, dass das Erste das Schwerste ist. Und dann wird es halt immer leichter. Ja. Und dann ist man beim dritten und vierten vollends der Profi oder zum
bei mir nicht.
Professionalisiert. Genau. Aber nichtsdestoweniger ist das wichtig, weil so ähnlich ist es hier auch. Diese vielen, vielen Schichten erzeugen natürlich Folgekosten. Und der Zugewinn, den man erhält, der mag zwar da sein, aber erzeugt natürlich einen immer größeren Kostenfaktor. Es wäre also sehr viel getan, indem man diese zwei Schichten bereits hätte, das sogenannte Tandem. Das würde schon sehr helfen, wenn man dann drei Leute aufs Fahrrad setzt oder vier, kann man zwar schneller fahren, aber da muss man auch sehr stark miteinander koordinieren.
Ich muss es ganz kurz sagen, bevor ich es vergesse, du bist auch bei Instagram aktiv, du bist bei LinkedIn auch aktiv, da sprichst du auch darüber. Jetzt hast du auch mal gesagt, oder beziehungsweise diese Perovskite, du hast mal gesagt, naja, die Stabilität ist im Moment so das große, der Kasus Knaxus. Die Solarzellen, die bis jetzt eingebaut werden in die Module, die machen 30, 40 Jahre Strom. Wie ist das denn bei diesen Perovskiten? Da müssten die ja wahrscheinlich irgendwann mal hinkommen. Oder wie ist das im Moment, dass sie halt einfach nicht so stabil sind in der Modulfassung, im Labor vielleicht schon, aber noch nicht im Modul? Oder was ist so der größte Kasus Knaxus, warum das noch nicht in die breite Masse gefunden hat? Weil es gibt ja schon ein paar Hersteller, die das jetzt tatsächlich auch auf den Markt bringen wollen. Wenn ich es weiß, aus China, hier in Europa gibt es aber auch bald eine Fertigung von Oxford Solar. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
Die Perovskite sind ja erst 2009 für die Photovoltaik entdeckt worden. 1978 als Material beschrieben worden in Stuttgart, muss man dazu sagen. Also wir sind damit technisch gesprochen der Geburtsort dieser Materialgruppe. Aber wichtigerweise, warum sind die nicht stabil? Jede Technologie am Anfang hat diese Kinderkrankheiten. Auch Silizium hatte sie eine lange Zeit, obwohl es relativ stabil ist, auch praktisch von den physikalischen Eigenschaften her ist Silizium wesentlich stabiler. Es wird praktisch ganz anders hergestellt. Das ist wie so eine Art Stein, der ständig stabil bleibt. Das ist also schwer, Silizium einfach so zu zersetzen, mit Wasser beispielsweise oder mit Sonnenstrahlen gar. Nichtsdestoweniger, es dauert auch mit Silizium, hat seine Zeit gedauert, bis es so stabil war, wie es jetzt ist, nämlich über viele Jahrzehnte hinweg. Mhm. Und die Materialgruppe, die erst 2009, das ist nicht mal 15 Jahre her, für die Photovoltaik entdeckt wurde, braucht eigentlich eine lange Anlaufzeit. Das Sensationelle ist eigentlich, dass die Perovskite in so einer kurzen Zeit es überhaupt geschafft haben, so weit zu kommen. Und dann, was wir jetzt sehr intensiv forschen, ist, wir haben natürlich sehr hohe Stabilitätszugewinne erlangt, indem wir, das ist ja praktisch, ja, wie so eine, also so eine Solarzelle besteht ja aus unfassbar vielen Schichten. Also wie so ein Tiramisu, ja. Da gibt es eine Schicht in der Mitte, dann gibt es eine drüber, dann gibt es eine drunter. Man muss halt aufpassen, dass sie getrennt sind, sodass da die Flüssigkeiten nicht ineinander gehen und dann schmeckt es nicht mehr richtig. Und so ähnlich ist das hier auch. Man kann praktisch an jeder Schicht einzeln arbeiten, muss aber auch darauf achten, dass die Schichten voneinander getrennt sind, sodass jede Schicht ihre Aufgabe erfüllt. Ja, die eine nimmt sich dann die Elektrizität raus, die andere erzeugt sie, die andere transportiert dann den Strom von A nach B. Und das genau sich zu überlegen und speziell auf dieses Material zuzuschneiden, das hat lange gedauert. Und inzwischen sind wir darin viel besser. Wir haben auch sehr gute Verkapselungstechniken gefunden. Jeder, der ein Handy hat, weiß ja, dass das Display zum Beispiel auch diverse so Versiegelungsschichten hat. Und auf sowas zu kommen, das dauert einfach seine Zeit. Und inzwischen sind wir wirklich schon an einem ganz anderen Punkt gekommen, als ich in Oxford promoviert hatte, vor inzwischen länger, als ich sagen möchte, und das Material eben entdeckt wurde, erstmals in Europa, war es so, dass diese Solarzellen auf Perovskitbasis eben schon unter Sonnenlicht sich zersetzt haben, was recht ironisch ist für eine Solarzelle, muss man sagen. Und wer hätte gedacht, dass in so kurzer Zeit, in nicht mal 10, 15 Jahren plötzlich durch diese ganzen technischen Neuerungen so eine rasante Entwicklung sich vollziehen würde. Mhm. Gerade da muss man schon sagen, mit Versiegelungstechniken, auch aus der Industrie, die zum Teil auch gar nicht in der Literatur ersichtlich sind, die durch spezielle praktisch Unternehmensstrategien dann zum Vorschein kommen, da hat sich schon viel getan, sodass tatsächlich inzwischen nach nicht mal 15 Jahren auch Module hergestellt werden.
Mhm. Und jetzt ist so mega genau, spannend. Ich hänge dann die Frage, die Felix vorher schon gestellt hat, nochmal ran. Felix ist ja auch absolut Oberexperte, drei Fragen in einer zu stellen. Deswegen kann ich schon verstehen, dass da vielleicht eine mal auf dem Weg verloren geht. Das war gar nicht böse gemeint, Felix. Ich liebe dich. So, oh nein, jetzt ist es raus hier. Nee, aber ganz lustig, mein der Gärtner von meinem Nachbar, das klingt, wenn Sätze so anfangen, da kann es eigentlich nur noch schief gehen. Ja. Aber nein, der Gärtner vom Nachbar ist richtig interessiert. Der Christopher, liebe Grüße an der schaut auch regelmäßig unseren Podcast. Der hat mich genau gestern darauf angesprochen und gesagt so, der will jetzt auch bei seinen Kunden sozusagen auch viele Solarmodule installieren, finde ich richtig cool, sollten sich viele Gärtner anschließen, ja, wer weiß, vielleicht wird es ein Trend. Und er sagt dann, ja, und jetzt mit den Solarmodulen, und dann gibt es doch diese Perovskit, ja, soll ich doch jetzt noch auf die warten, ja. Und also der hat mich genau da gestern darauf angesprochen, das fand ich so lustig, deswegen erwähne ich es jetzt. Und er hat gesagt, soll ich dann noch auf die warten oder soll ich jetzt mit den Solarzellen anfangen, die es jetzt jetzt gibt, also in Solarmodulen. Und dann ich so, ja, also ich glaube jetzt, die gibt es jetzt noch nicht so im großen industriellen Maßstab. Außerdem, er hat mich dann auch auf die Feststoffbatterie vor einem halben Jahr mal angesprochen und so weiter, wo ich gesagt habe, ah, also es gibt viele gute Forschungen, ja, es gibt ja auch tolle Technologien, die entwickelt werden, aber der Knackpunkt ist ja dann wirklich diese industrielle Produktion, ja, dass man da, weil du ja auch gesagt hattest, ne, also man kann jetzt natürlich rein theoretisch da ganz viele Schichten übereinander machen, ob das dann irgendwann, sage ich jetzt einfach mal, auch sinnvoll ist wirtschaftlich, das ist wahrscheinlich eine Frage, die man sich stellen muss, ob das dann wirklich auch in einem großen Maßstab produzierbar ist, in großen Mengen, sodass es natürlich auch ein interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Also stehen, sind wir wirklich so weit, dass solche Perovskit-Module, nenne ich es jetzt einfach mal, dann wirklich jetzt industriell produziert werden oder stehen wir da noch am Anfang? Also wie weit sind wir davon entfernt, von so einer großen Produktion?
Ja gut, also die Hochskalierung ist ja immer ein Thema für sich. Also das dauert einfach seine Zeit, aber es gibt jetzt erste Beispiele in der Megawatt-Produktion aus Asien vor allem. Aber man hat inzwischen auch schon Pläne, und zwar relativ zügig in die Gigawatt-Produktion zu gehen. Und natürlich wird es so sein, dass man eine Lernkurve machen muss. Das dauert seine Zeit. Die Marktpenetration, also so heißt das, bei Silizium ist ja relativ hoch und es wird einfach seine Zeit dauern, für eine Technologie auf ähnliche Werte zu kommen. Deswegen ist ja diese Tandem-Lösung, in der praktisch die Silizium plus Solarzelle, könnte man das nennen, hochskaliert wird, so attraktiv, weil das praktisch der Eintrittspunkt sein könnte. Es ist ja wirklich nur eine kleine Schicht, die zusätzlich in dieser Fertigungsserie bei den Silizium-Solarzellen hinzukommen würde. Und insofern stehen wir zwar einerseits am Anfang, aber es gibt kein Silizium-Unternehmen, das sich nicht die Perovskite derzeit extrem intensiv anschaut. Das heißt, sowas kann unter Umständen auch mal ganz schnell gehen, sodass die ersten Silizium-Unternehmen sagen, wir legen so etwas auf für den Markt, für das Spitzensegment, wie es so oft ist bei solchen Technologien. Und dann wird das langsam eingeführt für diejenigen, die halt wie bei den Autos auch eben die größte oder die effizienteste Solarzelle wollen, die sich das leisten wollen und können, und dass von dort aus in der Massenfertigung dann langsam auch die Preisnachlässe kommen. Derzeit ist das natürlich noch kostspieliger, aber man muss sich mal vorstellen, wie viele Silizium-Solarzellen, ja, so ein Modul besteht ja aus vielen einzelnen Zellen, pro Jahr produziert werden, um auf diese inzwischen 500 Gigawatt zu kommen. Das sind Milliarden von Einzel-Solarzellen, also Silizium-basiert. Und wenn man eben 1 Milliarde, 10 Milliarden von diesen Zellen pro Jahr macht, dann lernt man das ein oder andere. Und genau dieser gleiche Lernzyklus muss ich jetzt auf die Perovskite verallgemeinern lassen. Und ich bin da eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir da relativ nah sind. Wann soll man jetzt kaufen? Ja, never time the market. Das ist schwer zu sagen. Also es lohnt sich immer, Solarzellen zu kaufen, andererseits, weil die sich eben nach so und so vielen Jahren amortisieren. Nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, je nachdem, ob man Nord- oder Südausrichtung hat. Das heißt, man hat dort eigentlich jetzt schon ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Deswegen kann ich eigentlich allen nur empfehlen, vielleicht lieber ja, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Es lohnt sich so oder so. Vielleicht gibt es später bessere. Es ist wie beim Hauskauf, wie bei so vielen anderen Sachen. Lohnt es sich zu warten? Lohnt es sich, in diese oder jene Sache zu investieren? Ich denke, dass da noch viel uns bevorsteht.
Okay, aber ich höre jetzt eher raus, es könnte, also wenn es dann größer kommt, dann wird es erstmal ein bisschen hochpreisiger am Anfang sein, ist ja ganz normal, und über die Zeit dann günstiger. Ja. Sprich, ich würde jetzt mal so ein bisschen rausinterpretieren, Leute, legt jetzt los. Und in einigen Jahren, wenn dann diese Perovskit in großen Stückzahlen da sind, auch günstiger geworden sind, kann man ja dann immer irgendwann nochmal das Modul wechseln.
Genau, also das wäre ein vernünftiges risikoaverses Verhalten, ja.
Und okay. Da muss ich jetzt auch nochmal Werbung hier machen für uns, für
bitte schön, Christoph.
Und mich, genau, weil mache ich ja immer ein bisschen. Oder auch mal, also wir haben tatsächlich beim Fraunhofer-Institut und bei Meyer Burger und SolarWatt haben wir uns die Fertigung, der Michael hat da gerade gesprochen, das wird so in verschiedene Schichten gepackt. Das ist genau, wie so ein Tiramisu. Das haben wir uns da tatsächlich im Detail angeschaut. Das ist bei mir auf dem Kanal, aber ich kann auch noch so viel verraten. Wir werden jetzt nach China auf die SNEC fahren, das ist die größte Solarmesse der Welt. Ja. Da werde ich auch über diese Perovskit-Solarmodule berichten, und wir werden natürlich auch noch mal dazu einen Gast einladen, der uns hier Rede und Antwort auch noch mal zu dieser Produktion dann stellt. Und auf der Intersolar 2026 in München, die ist vom 23. bis 26. Juni. Da könnt ihr natürlich auch alle gerne hinkommen. Wir werden auch auf Instagram und unseren Kanälen euch kostenlose Tickets zur Verfügung stellen. Da bin ich vielleicht auch. Und da könnt ihr euch das auch angucken. Genau. Bitte? Was meinst du?
Da bin ich vielleicht auch auf der Intersolar. Das ist auch
zum Teil. Genau, da sehen wir uns dann wieder. Jetzt, lieber Michael, eine Frage noch, weil du hast das vorhin gesagt, in den Solarmodulen haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen. Diese Perovskite oder auch diese Solarzellen, die man dann bauen kann, die könnte man aber auch auf andere Materialien aufbringen, beziehungsweise könnte es noch Felder geben in Kleidung, in Folien, wo wir heute noch gar nicht so richtig unterwegs sind oder nur so prototypenmäßig in kleinen Chargen. Was ist da noch möglich in diesen anderen Bereichen, die Robin ganz am Anfang in seinem Intro mal angesprochen hat?
Ja, es gibt viele Flächen, die ja existieren, auf denen keine Solarzellen drauf sind. Das sind vor allem Fassaden. Das könnte Kleidung sein. Das könnte aber auch Wände im Innenbereich sein. Wir wissen ja alle noch, dass damals zumindest die Taschenrechner mit Solarzellen betrieben und kleinen Solarzellen. Und dass die ja auch gereicht haben, weil das ein relativ kleiner Energiebedarf war in dem Augenblick. Und entsprechend gibt es auch viele ungenutzte Potenziale, über die man seit langem nachdenkt. Wir haben ja dekorativ auch viele Elemente, die wir uns viel kosten lassen, gerade im Innenbereich, aber auch aus Designelementen heraus im Außenbereich. Und wenn man sich so eine Badekachel nimmt, so eine teure, die kostet ja relativ viel. Die kostet ja 20, 30 oder unbegrenzt viele Euro pro Quadratmeter. So eine einkristalline Scheibe Silizium kostet nicht mal 10 Euro inzwischen pro Quadratmeter. Und das könnte man ja auch als ästhetisch empfinden. Und die Frage ist, aus einer anderen Warte heraus, warum nicht jedes Wandelement so etwas enthält? Einfach so als Standard. Dass man sagt, jede Fassade sollte damit bekleidet werden. Selbstverständlich sind Fassaden nicht so effizient wie eben der perfekte Südhang, ja, den man ja auch für den Weinanbau nimmt. Aber natürlich ist dort auch einiges an Potenzial, das noch nicht geborgen wurde, das noch nicht gehoben wurde. Und so ähnlich glaube ich, wenn dieser Preis der Solarzellen sinkt, wird auch praktisch sich erschließen, wenn sie jetzt kostenlos wären beispielsweise, dass es noch viele Flächen gibt, die noch unerschlossen sind. Es ist aber auch so, deswegen sind auch diese hocheffizienten Solarzellen so interessant, dass inzwischen der größte Kostenfaktor bei Solarzellen die Solarzellen nicht selber sind, die kosten nur ein Drittel, sondern die Installation kostet viel mehr, etwa zwei Drittel inzwischen. Das heißt, die Solarzellen zu nehmen, die Halterung anzubringen, die Arbeitskosten aufzubringen, das ist eigentlich der größere Faktor. Aber umso günstiger die Module werden, umso leichter sie werden auch. Ja, das kann auch bedeuten, dass es dann mit weniger Personalaufwand installierbar wird, umso automatisierter das wird. Man standardisiert dann die Verbindungen, die Stecker. Man verändert auch die Gesetzgebung vielleicht ein Stück weit, dass man nicht mehr so Spezialstecker braucht. Beim Balkonkraftwerk war das ja eine Weile lang eine Diskussion. Umso eher hat man plötzlich praktisch Möglichkeiten, Flächen zu belegen, die sich vorher nicht gelohnt haben. Und ich bin inzwischen eigentlich sehr guter Dinge, dass sich Solarzellen eigentlich alleine aus dem Kosten-Nutzen-Faktor heraus lohnen. Es lohnt sich einfach, weil es eine der günstigsten Energiearten ist, die wir derzeit haben. Und das ist die Entwicklung, die in den letzten 30, 40 Jahren dazu geführt hat. Die Entwicklung, die in Deutschland auch stark eingesetzt hat, die auch bei unserem Institut für Photovoltaik stark vollzogen wird, dass wir eben jetzt an einem Punkt sind, in Saudi-Arabien beispielsweise, dass die Kilowattstunde nicht mal 3-4 Cent kostet. Und das ist eine interessante Situation, nehmen wir mal Bundesstaaten in Amerika wie Texas, in denen auch inzwischen Öl und Solar Seite an Seite existieren. Und das machen die alleine aus der Kosten-Nutzen-Rechnung heraus. Und das ist schon faszinierend.
Texas hat gerade Kalifornien überholt bei der Installation von Wind und Solar, obwohl das ein Petrol-Staat par excellence ist. Ne? Also das ist total verrückt.
Das muss man gar nicht.
Und ganz ehrlich, aber Solar im Innenraum, also ich glaube, schreibt doch mal in die Kommentare. Also ich glaube, viele hätten das nicht gedacht, dass das irgendwie eine sinnvolle Anwendung sein könnte. Aber weil es dann eben so günstig wird, macht das Sinn, das auch zu machen. Und sag mal, in die Klamotten, also ich stelle mir das halt immer so vor, das ist halt alles, wir kennen das ja immer so starr. Ja, irgendwie. Aber Klamotten, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche modulartigen Dinge da drauf geklatscht sind. Und wozu dann? Um ein Smartphone aufzuladen in der Hosentasche? Ja,
es gibt viele Dinge, von denen man eben gar nicht weiß, dass man sie braucht, bis die Möglichkeit existiert. Ja, früher ist das auch eine Internet-Flatrate, sei ja völliger Irrsinn. Wer braucht schon so viele Daten? Ja? Und dann hat man es und plötzlich entdeckt man, dass es doch gewisse Anwendungen gibt, wie zum Beispiel dieser Podcast heute, ja, der ohne eine hohe Datenbreite nicht möglich wäre. Und was kann man innen eigentlich alles machen? Die Frage ist, was muss man eigentlich innen machen derzeit? Ich habe hier vor mir eine Uhr an der Wand hängen, bei der eine Batterie drin ist. Die muss ersetzt werden. Jetzt sind wir hier in einem Universitätsgebäude, das heißt, wir haben Hunderte diese Uhren. Das bedeutet, es gibt eine Person, die das machen muss. Es ist jetzt nicht unser Ziel, diese Person arbeitslos zu machen natürlich, aber es gibt quasi eine Person, die in einem gewissen Wartungszyklus durch diese ganzen Installationen hindurchgehen muss. Und das ist nicht nur die Uhr an der Wand, das ist vielleicht nicht so ein hoch aufgehängtes Thema, aber es gibt viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel stellenweise elektronische Schlösser, die auch betrieben werden müssen. Und jetzt ist eben die Frage, was passiert, wenn diese der Sonne ausgesetzt sind, über viele Tage in einem zugegebenermaßen niedrig Lichtbereich, damit auch wenig Strom quasi zur Verfügung gestellt bekommen, ob das nicht so einen gewissen Wartungszyklus verändert, ob es diesen nicht verlängert. Und das geht natürlich in das größere Thema des Internets der Dinge über. Was ist, wenn jeder Raum in Zukunft hunderte von kleinen Sensoren hat? Ja, wozu, könnte man sich fragen. Ja, natürlich möchte man vielleicht in Zukunft die Heizung, das Fenster öffnen und alles Mögliche miteinander automatisieren. Man möchte auslesen, welche Bedarfe in diesen Räumlichkeiten bestehen, um es weiter auszuoptimieren. Und am Ende lohnt sich das aus Umweltschutzgründen, weil der Verbrauch damit zielausgerichtet gesenkt werden kann. Und hier gibt es einfach viele Möglichkeiten, die da sind. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, was bedeutet das, wenn das jetzt in der Kleidung drin ist. Ich meine, viele von uns haben, ja, ich habe hier natürlich auch ein Beispiel, ein Handy, dass das aufgeladen werden sollte. Und das kann natürlich in der Kleidung abgebildet werden. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel der Laptop, der im Rucksack drin ist, der ein bisschen aufgeladen wird. Es gibt aber auch manchmal den Bedarf, dass man vielleicht an Bereichen ist, in dem es keine ausgebaute Infrastruktur der Elektrizität gibt. Das kann zum Beispiel in Niedrigeinkommensländern der Fall sein. Es kann aber auch für Spezialanwendungen eine Rolle spielen, dass man irgendwo auf dem Feld ist und per Satellitentelefon in Notfällen beispielsweise. Es gibt aber auch andere Szenarien. Und dort sich sagt, wir müssen jetzt einen kleinen Koffer oder einen Rucksack mitnehmen, in dem es eine flexible Folie gibt, die jetzt plötzlich aufgespannt werden kann. Und das kann tatsächlich nicht jedes Material. Man braucht eine spezielle Sorte von Halbleitern, die einfach so auf flexiblen Oberflächen aufgebracht werden kann. Die müssen sehr, sehr dünnschichtig sein. Das sind die Perovskite. Es gibt aber auch andere Materialien, die das können. Diese sehr, sehr, sehr dünnen Schichten, die kompatibel sind mit flexiblen Substraten, die sind relativ selten. Das lässt sich nicht mit diesen starren Siliziummodulen derzeit ohne weiteres bewerkstelligen, weil diese brüchig sind, wenn man sie sehr dünn macht und weil diese auch nicht so viel Sonnenlicht absorbieren können. Das ist eine Materialeigenschaft, die sie aufweisen. Insofern gibt es da schon einige Dinge, die gemacht werden könnten. Weil zurück in die Zukunft, wer es halt noch kennt, weiß man ja um diese wunderbare Jacke, die sich selbst trocknet. Auch diese müsste betrieben werden mit Elektrizität. Und vielleicht hatte ja Marty McFly tatsächlich Solarzellen auf dieser orangenen Jacke drauf, wer weiß.
Also Felix, ich bin dafür, dass sobald es geht, dass wir so ein T-Shirt mit solchen Solarzellen da drin haben, dann müssen wir das auch anbieten, weil wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, dass wir auch mal so T-Shirts mit so Sprüchen, da fragen ja manchmal Leute irgendwie, verbrennen das vorbei, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr sowas haben wollt, wir können sowas tatsächlich jetzt inzwischen möglich machen, dann können wir ein paar coole Sprüche auf T-Shirts machen oder sowas und die hier anbieten, einfach nur so als Gag, um die Botschaft nach außen zu bringen, aber dann gibt es das T-Shirt mit der Solarzelle drin und da steht dann drauf, ich bin Strom. Oder? Das wär's doch.
Ja, mega. Ich finde, also dieses Beispiel mit diesem Taschenrechner ist ja klar. Ich habe mich auch immer gewundert als Schüler, dass so eine kleine Solarzelle ausreicht, diesen Taschenrechner zu betreiben, weil du ja immer irgendwo im Klassenraum sitzt und nicht da direkt die Sonne drauf scheint. Und trotzdem hat das Ding funktioniert, sobald du es rausgeholt hast, weil es einfach die Helligkeit des Raumes gereicht hat, um das auch zu betreiben. Raum, ist ja klar.
Alle Photonen, alles Licht kann Elektrizität theoretisch erzeugen. Und unter dem Gesichtspunkt, Diagnostik ist wichtig. Auch die Solarmodule selber brauchen eine Diagnostik. Das heißt, man hat auch viele kleine Sensoren, die vielleicht einmal am Tag oder einmal die Woche ein Signal aussenden sollen. Und das hätte man am liebsten ohne Kabel. Man möchte ja nicht überall ein Kabel hinsenden. Wenn dort eine kleine Speichereinheit ist, eine Art von Batterie plus einer Solarzelle, die gelegentlich eben Licht empfängt, dann könnte das schon reichen.
Ja, das ist total cool. Also total gut. Ich weiß jetzt, da kommen diese Kommentare wieder, weil du hast gerade gesagt, Michael, das ist die günstigste Art und Weise, Strom zu erzeugen. In Saudi-Arabien oder was ist es unfassbar. Also sind wir in der Nähe von Cent. Ne? Und jetzt werden die Leute wieder schreiben, ja, aber der Backup und dies und das und das kostet dann alles viel mehr mit einem Backup-System. Liebe Leute, dazu bitte die Folge mit Ralf Bischoff anschauen und auch eine Folge, die noch kommen wird vom ISFH und auch die Folge mit Claudia Kempfert. Da hat Ralf Bischoff nämlich mit Backup-Kraftwerken das durchgerechnet, wie teuer eigentlich mit Backup die erneuerbaren Energien sind, mit Batterien und Backup. Und tatsächlich kommt er zu einem ganz klaren Ergebnis, und das werden wahrscheinlich in Zukunft auch die ganzen anderen Forschungsinstitute kommen, dass ein fossiles Energiesystem trotzdem teurer ist, auch wenn wir ein erneuerbares, ein sauberes Stromsystem mit Backup benötigen, um für die paar Tage, wo wir nicht genug Strom haben, das auszugleichen. Also jetzt meine Abschlussfrage mal für dich, lieber Michael. Wenn wir jetzt mal so in die Zukunft gucken, 20 Jahre später oder in 20 Jahren, wo siehst du dann deine Forschung schon platziert? In den Klamotten? Oder wo würdest du dir das wünschen, wo deine Forschung sozusagen drinsteht, wo vielleicht Saliba Solar in der Jacke steht oder weiß ich nicht wo.
Ja, am liebsten auf den Dächern und auf den Feldern zunächst. Mhm. Also wenn man an solchen Feldern vorbeifährt und berufsbelastet sich das anschaut, weiß man ja direkt, aus welchem Material das besteht. Es gibt nicht nur Silizium, aber das sieht man dann direkt zum Teil auch, welche Technologie es genau ist. Und es wäre schön, wenn unsere Forschung dazu führen könnte. Wir haben ja auch ein Startup Pyrosol, das sich mit den Ausgangsmaterialien für diese Perovskite auseinandersetzt. Und das ist schon faszinierend, dass die Forschung, die wir vor 15 Jahren begonnen haben, jetzt dazu führen könnte, dass man das immer öfters auf den konkret verarbeiteten Modulen sieht. Wir haben sie ja bei uns am Institut auch schon auf dem Papier. Am Institut für Photovoltaik haben wir die ersten Testmodule, die wir uns anschauen, die wir für Außenstabilitätsmessungen uns genauer anschauen über Monate oder hoffentlich über Jahre hinweg. Und wir haben da sehr positive erste Ergebnisse. Und das ist natürlich schon etwas sehr Erfüllendes. Ich weiß noch, als ich in China war vor 3 Jahren auf einer Konferenz in Nanjing und später in Suzhou, und wir uns dann eine Fabrik angeschaut haben, die diese Perovskitmodule mehr oder weniger ausdruckt, dass wir alle sehr gerührt waren. Wir alle, die wir das seit 15 Jahren, seit Anfang an, seit es dieses Feld gibt, uns anschauen, waren plötzlich dort und dachten uns, das ist ja verrückt. Das, was wir vor 15 Jahren im Abzug irgendwo gemacht haben, damals noch in England, in Oxford, dass das jetzt plötzlich hier zu so einer Geltung gekommen ist. Also wir waren wirklich alle sehr gerührt.
Cool. Das heißt also, wir entwickeln es und die Chinesen setzen es dann um.
Das spielt natürlich schon auch eine Rolle, aber es ist jetzt eben in einer globalisierten Wirtschaft natürlich ein großer Punkt. Energiesicherheit spielt ja in Europa auch eine immer größere Rolle. Es ist natürlich auch an uns, unsere eigene Energie sicherzustellen, und da findet auch sehr wichtige Arbeit statt. Wir sollten es auch entwickeln können und auch herstellen können, weil wir ja auch ein Interesse daran haben, dass unsere Energie sichergestellt ist. Insofern widerspricht sich das nicht unbedingt. Das Ergrünen der Welt hat schon auch mit den sehr günstigen Modulen aus China zu tun. Es lohnt sich auch sehr, die Module derzeit zu kaufen, weil der Preiskrieg in China zu unfassbar günstigen, also Modulpreisen geführt hat, von denen wir auch sehr stark profitieren, plus eben der Tarife, die besonders Europa dann interessant gemacht haben aus chinesischer Sicht. Aber nichtsdestoweniger ist es auch an uns, dort nicht nachzulassen. Also wir werden nicht ohne weiteres diese Hocheffizienz-Solarzellen herstellen können, wenn wir unsere Fähigkeit verlieren, die Basis-Solarzelle herzustellen. Und da haben wir eben exzellente Forschungsinstitute in Deutschland. Das ESFH ist ja schon genannt worden. Es gibt auch das Fraunhofer ISE oder das Helmholtz-Zentrum in Berlin, um mal ein paar Kollegen, denen wir in freundschaftlicher Konkurrenz gegenüberstehen und mit denen wir auch viel zusammenarbeiten, auch mit der Industrie Meyer-Burger beispielsweise. Es ist auch an uns, diese Entwicklung hier zu verankern.
Und du hast das gerade in so einem Nebensatz, habe ich jetzt gerade gehört, ihr habt ein Perovskit-Modul auf dem Dach, was schon Strom produziert. Das heißt, ihr habt sozusagen einen Prototypen bei euch dort gebaut. Ich weiß, dass das Fraunhofer-Institut so eine Mini-Fertigungslinie aufgebaut hat, um solche Test-Solarmodule zu bauen. Ihr habt das schon? Und wenn ja, liebe Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, soll ich da mal vorbeifahren und mir das mal anschauen?
Wir haben erste Module, stellen wir die selber her. In diesem Fall ist das kommerziell erworben worden aus dem Ausland. Ihr könnt euch das aber gerne anschauen.
Okay. Aber wir könnten theoretisch bei euch hinkommen und ein Perovskit-Tandem-Solarzellenmodul dort bei euch anschauen. Und du könntest das vor uns erklären sozusagen.
Ein großflächiges Perovskit-Modul anschauen. Das ist kein Perovskit-Silizium-Tandem.
Okay. Mhm. Ein Perovskit.
Was für einen Wirkungsgrad hat das aktuell?
Das ist derzeit, weil das so eine erste Entwicklung ist, noch bei 15-20%. Inzwischen sind die auch bei über 20%. Aber es ist trotzdem ein bemerkenswertes Resultat, weil das die allererste Generation dieser Module sind. Sollte das später sich alles kommerziell durchsetzen, haben wir ein Museumsstück, auf das wir sehr stolz sein können.
Okay. Und darf ich mir noch mal eine Frage, weil das hast du vorhin gesagt, da wird es so aufgetragen, wird dann sozusagen, wenn, also wird ja immer diese monokristallinen Blöcke, ne, die werden irgendwie mit Sägen klein gemacht, das ist genau, super Hightech mittlerweile. Ja. Und dann wird auf diese Zelle, also die werden erst richtig geschnitten und dann wird da was aufgebracht, sozusagen, bevor es dann ins Modul reingeht, oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder wird das, liegt das dann schon im Modul und dann kommt sozusagen was drauf, damit es anders funktioniert?
Genau, also so eine Siliziumzelle, ja, so, die besteht ja aus einkristallinem Silizium, welche ja aus dieser Silizium-Salami in Scheiben geschnitten wird, ja, so, mit so Metallsägen. Und die Dicke dieser Scheibe, dieser Siliziumscheibe, ist ja auch kreisförmig, das ist der Wafer, die Waffe, ja, der Wafer, die ist dreimal dessen, was man so mit einem durchschnittsmenschlichen Haar hat. Also dreimal die Schichtdicke eines menschlichen Haars, das kann man sich ja vorstellen, ist dann die Siliziumscheibe. Also schon sehr dünn, aber kann man sich irgendwie vorstellen. Und die Siliziumschicht, die Perovskitschicht selber, die aus einer anderen Sorte von Halbleitern besteht, die ist viel dünner.
Nur ein paar Nanometer wahrscheinlich.
Die ist nur 500 Nanometer dick. Ja. Das ist also ein halbes Mikrometer, oder sagen wir mal ein Mikrometer der Einfachheit halber, das ist 150 Mal weniger als die Siliziumscheibe. Das heißt, man hat diese Siliziumscheibe und dann hat man oben, man kann es eigentlich gar nicht sehen, man muss ein Elektronenmikroskop, ein spezialisiertes, nehmen, eine ganz hauchdünne Perovskitschicht. Das heißt, aus Siliziumperspektive ist gar nicht viel passiert.
Ah, okay.
Und die oben aufzubringen ist aber nicht so einfach, weil tatsächlich die Siliziumscheiben, ganz interessant, als Hommage nach Ägypten aus mit Pyramiden oben ausgestattet ist. Das ist keine Hommage, ja? Sondern man hat oben diese Pyramiden auf Silizium drauf, um sicherzustellen, dass genug Licht eingefangen wird. Silizium tut sich schwer mit dem Licht einfangen und man hat es geschafft, über so diverse technische Entwicklungen echte Pyramiden oben draufstehen zu haben. Das sieht wirklich aus wie Pyramiden. 5 Mikrometer hohe Pyramiden. Und die Silizium, die Perovskitschicht selber ist nur 1 Mikrometer etwa. Das heißt, die ist viel kleiner als diese Pyramide. Das heißt, man hat da 5 Mikrometer Pyramide, ja, das ist ganz wenig, und hat dann nochmal 145 Mikrometer Restscheibe.
Ja, also, Wahnsinn.
Und die Pyramide oben, die Mantelfläche dieser Pyramide, so die letzte Patina obendrauf, ganz wenig, das kann man gar nicht sehen, also wenn man es nicht wüsste, das wäre dann diese Perovskitschicht. Also es ist fast nichts.
Ja, krass. Und das dann sozusagen nochmal mehrere Schichten aufeinander zu bringen. Genau. Also das,
und das ist sehr schwer, man hört es ja schon heraus, da geht es hoch und runter.
Ja.
Also, die Schicht ist viel dicker. Wie macht man das besonders gut? Und deswegen gibt es die Forschung. Das ist nämlich nicht so einfach, wie man eine hauchdünne Schicht sehr, sehr gut aufbringt. Daran sind wir Deutschen auch sehr gut. Also von wegen nur Produktion in China. Wir sind sehr gut darin, solche Präzisionsschichten aufzubringen, die praktisch über mehrere Quadratmeter kaum Unterschiede aufweisen. Das ist ein gutes deutsches Problem. Wie schafft man es, dass es wiederholbar ist, dass es zuverlässig ist? Da haben wir relativ viel anzubieten. Auch in Baden-Württemberg, muss ich dazu sagen. Da gibt es dieser Dünnschichtabscheider.
Hammer. Wow. Also das sind super interessante
Themen. Ich habe so viel gelernt. Und ich muss dir mal sagen, Michael, ich habe wirklich richtig viel jetzt mehr verstanden, weil das, ich hoffe, da spreche ich euch jetzt allen aus der Seele, die ihr zuhört und zuschaut, weil du hast das so gut erklärt und hast so coole Analogien gebracht die ganze Zeit, dass ich das echt total sofort verstanden habe. Zumindest bilde ich mir das jetzt ein.
Danke. Dann auch in den Kurs kommen, die Vorlesung ist jeden Donnerstag im Sommer.
Bitte.
Also bitte, schaut gerne mal bei denen auf dem Kanal vorbei, wenn du Studenten suchst. Wahrscheinlich kann man bei euch auch einfach diese Sachen studieren, beziehungsweise Masteranden, Doktoranden, Bacheloranden an eurem Lehrstuhl. Ein unfassbar spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob du überrannt wirst von Leuten oder hier jetzt Leute zuhören in dem Alter, die du da gebrauchen kannst und da Lust zu haben, aber das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ich muss wirklich sagen, also ein toller Gast, Michael, warst du, weil du wirklich hier super schöne Beispiele gebracht hast. Das habe ich so jetzt, glaube ich, noch nicht erlebt, dass jemand aus der Forschung, aus diesem Elfenbeinturm, sage ich mal, diese Sachen so auf den Punkt gebracht hat. Also Chapeau, da kann sich die Wissenschaftskommunikation der Kollegen wahrscheinlich nochmal relativ viel abschauen. Und ich freue mich schon, ich sage es jetzt einfach mal, dass wir uns bestimmt nochmal wiedersehen und vielleicht nicht nur hier im Podcast, würden wir uns riesig drüber freuen, sondern auch nochmal mal im echten Leben, ob das dann in Berlin ist oder wir wirklich zu euch hinfahren. Da hätte ich ja total Lust zu, mir diese Forschungsgeschichten mal anzuschauen und eure Museums-Tandem-Solarzelle sozusagen schon mal heute zu sehen und dann in 20 Jahren darüber zu lachen, dass wir die damals uns auf dem Dach angeguckt haben zusammen.
Und ja, ich weiß nicht wieso, aber also ich habe so richtige Gelüste nach Tiramisu jetzt. So, bei uns steht jetzt, das seht ihr jetzt nicht, aber jetzt noch 13:30 Uhr. Also wir haben jetzt tatsächlich über die Mittagszeit sozusagen hier in den Podcast aufgenommen. Ich habe Hunger ohne Ende und ich werde mir definitiv jetzt einen Italiener suchen und ein Tiramisu essen. Irgendwie kam der mir so jetzt in den Kopf geschossen, wie auch immer das passiert ist. Also,
solange gut hergestellt wurden.
Solange gut geschichtet wurde, ja. Sehr gut. Also das ist schade, aber der Podcast ist jetzt vorbei. Das Verbrennen zum Glück aber auch, ja, hoffentlich schon bald. Und danke dir, lieber Michael, danke dir, lieber Felix. Abonniert den Kanal, es kommen noch super spannende weitere Folgen. Und wenn es euch gefallen hat und ihr genauso Fans von Michael seid, dann bitte mal einen Daumen nach oben. Wenn nicht für uns, dann auf jeden Fall spätestens für ihn. Vielen lieben Dank, das war wirklich ganz großartig. Und alles Gute. Forsch fleißig weiter, wir brauchen das und dann hören wir uns hoffentlich und sehen wir uns bald schon wieder. Ne?
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Tschüss. Danke auch. Ciao.